Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um als Zuhörer ein Teil unserer kleinen Podcast-Familie zu sein. Und das Thema Familie ist auch ein zentrales Element in dem Film, über den wir heute in dieser Folge sprechen wollen. The Mitchells vs. The Machines, beziehungsweise Connected, beziehungsweise Familie verbindet. Hört einfach weiter, wir verraten, unter welchem Namen ihr das Ding wo findet, wie es uns gefallen hat und ob es sich auch für euch lohnt einzuschalten. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen. Hallo und herzlich willkommen da draußen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht.
Diese dramatische Pause immer.
Nicht gut oder gut?
Ich bin immer noch unentschlossen.
Okay.
Ich glaube, ich brauche noch 2-3 Jahre.
Verstehe. Vielleicht haben wir uns bis dahin ja für was Neues entschieden. Eine Sache, die sich aber nicht ändert, genau wie du schon im Intro gesagt hast, wie zum Beispiel Familie.
Mhm.
Komm. Mir gegenüber, der Joker zu meinem Batman, der Pinky zu meinem Brain.
Ich darf der Pinky sein.
Die Peanut Butter zu meinem Jelly.
Der Morty zu meinem Rick.
Nice, genau so. Wir werden mal gucken, ob noch ein paar mehr Sachen einfallen für die zukünftigen Folgen. Wir müssen ja irgendwie die nächsten 2 bis 3 Jahre voll kriegen, bis du dich entschieden hast, dass die dramatische Pause auch gut ist. Hallo Ronny!
Not bad, sogar mit Effekten heute. Danke, lieber Alex. Kurz zurückgegeben, ich mach's einfach kurz und knapp, ne?
Das ist okay, geil. Lang genug geredet. Ich muss erstmal die Schweißperlen runterwischen hier.
Da hast du schon reingehängt, ne?
Ja, definitiv.
Wahnsinn. So, um was geht's denn heute? Ich hab's schon ein bisschen angeteasert.
Ja, schwierig.
Ich musste tatsächlich nochmal in mich gehen und in unsere lückenlosen Dokumente, also Dokumentationen, um das nochmal zu rekonstruieren.
Wie lange wir schon davon sprechen?
Erstens das und zweitens, wovon wir so lange eigentlich schon sprechen. The Mitchells vs. The Machines. Das ist der englische Originaltitel. Wir haben das Ding aber kennengelernt, wir wussten es gar nicht anders. Im März 2020, da haben wir nämlich in Update 27 über den Trailer gesprochen, da hieß das Ding aber schon Connected.
März 2020, also vor über einem Jahr.
Vor über einem Jahr. Und dann haben wir im Februar diesen Jahres nochmal drüber gesprochen, denn da hieß es ja, Netflix hat das Ding von Sony abgekauft. Man nennt es jetzt The Mitchells vs. The Machines. Da haben wir uns noch ein bisschen drüber lustig gemacht, dass es die kleinen Knirpse an der Kinokasse schlecht ausgesprochen bekommen, wahrscheinlich.
Ja.
War aber eigentlich auch der ursprüngliche Titel. So,
und dann, war der ursprüngliche Titel. Sony hat den ja selber geändert. Und dann mit dem Verkauf an Netflix hat Netflix gesagt, wisst ihr was?
Nö.
Ja, zu generisch, keine Ahnung.
Ja.
Und dann haben sie sich am deutschen Markt gedacht, wisst ihr was, generisch klingt total gut, machen wir noch einen noch generischeren Untertitel.
Genau.
Weil Untertitel können wir in Deutschland.
Wir nennen das tatsächlich Connected, Bindestrich, Familie verbindet.
Schön, dass du den Bindestrich mitgesagt hast.
So, und was war jetzt das Ding am Freitag, wo wir das beide bei Netflix gesucht haben? Gibt es nirgendwo Connected auf Netflix?
Genau. Also als allererstes Mal ist ja der größte Skandal, dass der große Einkauf von Sony nicht direkt irgendwie in meinem Startbildschirm zu sehen ist.
Das hat mich auch gewundert.
Also gefühlt nicht beworben. Ich habe auch nochmal geguckt, was gerade so hot ist in Netflix. Nicht gefunden. Dachte ich mir, gut, okay, bedienst du die Suche, weil die ist ganz okay bei der Netflix-App. CON, dachte ich mir, sollte ausreichen. Aber hat's nicht. Hab's nicht gefunden.
Panik?
Dann habe ich mein Handy genommen, Panikknopf gedrückt, Ronny irgendwie angeschrien via WhatsApp und dann festgestellt, probieren wir doch vielleicht einfach mal Mitchells und
voilà.
Gott sei es getrommelt. Ja.
So, und um die Verwirrung vollenden zu wollen, deutsche Titel, die Mitchells gegen die Maschinen. Also gut, 1:1 Übersetzung, passt auch kein Untertitel, aber der Weg dahin, der war steinig, oder?
Ja, also wenn man es möglichst schwierig machen möchte, seinen Film zu finden, dann ist es auf jeden Fall hilfreich, im Werdegang des Filmemachens den Titel mehrmals zu ändern und dann
irgendwie auch gefühlt mit unterschiedlichen Titeln, neuen Titeln nochmal dann wirklich an den Start zu gehen, final.
Ah, aufregend, aber wir haben es gefunden. Und wir konnten am Freitag seit dem 30. April in diesen Genuss, das werden wir gleich herausfinden, kommen.
Letzte Frage an dieser Stelle, weil du ja richtig festgestellt hast, The Mitchells versus The Machines rollt nicht so richtig von der Zunge.
Ja.
Möchtest du lieber Connected sagen oder sollen wir einfach sagen, es ist die 48. Review, sollen wir eigentlich einfach von 48 sprechen?
Wir können es auch einfach cool abkürzen mit The Mitchells.
Damit kann ich auch leben.
Siehst du, das ist doch ein Kompromiss. Weil Connected, genau. Komm, lass uns das Thema begraben. Das
lassen wir sterben direkt.
Weil es ist tot, das ist doch tot, im Deutschen wie im Englischen.
Ja, finde ich gut. Ja, dann bevor wir in die ganz, ganz krassen Details einsteigen, sag doch vielleicht nochmal in drei kurzen Sätzen, worum es geht.
In drei? Oh, dann würde ich dich kurz vielleicht darum bitten, nicht unbedingt mitzusehen, aber ich kann... Ja,
Schachtelsätze, alles Kommas, glaube ich.
Oh, dynamisch werden des Vorlesens noch umstellen. Nee, mache ich nicht. Aber ich lese trotzdem mal vor, um was es in The Mitchells denn geht. Die Unterschiede zwischen zwei Generationen können durch Trends, kulturelles Verständnis und die eigene Weltanschauung extrem groß ausfallen. So auch bei Familie Mitchell. Vater Rick und Tochter Katie haben während des Erwachsenwerdens in vielerlei Hinsicht den Kontakt zueinander verloren. Um das Verhältnis zu seiner Tochter wieder aufzubessern, beschließt das Familienoberhaupt, einen Roadtrip zu starten. Doch unterwegs wird schnell klar, dass auf engstem Raum nicht viel Platz ist, um eine heile Welt zu schaffen. Sprichwörtlich geraten Familie Mitchell aber genau auf diese Positionen, als Maschinen versuchen, die Welt zu erobern. Die bunt gemischten Charaktere werden plötzlich zu potenziellen Rettern, die ihre Aufgabe nur gemeinsam als Familie lösen können.
Ja.
Das ist so ein bisschen, um es mal noch schnell anzumerken, so ich glaube im Kopf, im Nachhinein habe ich mich an dem ersten Trailer orientiert, weil da auch nochmal der Hinweis, wenn ihr den jetzt noch nicht gesehen habt, ihr könnt ja immer bei uns in der Podcast-Beschreibung, findet ihr die Links zu IMDb und den Trailern. Und ich empfehle den Original-Trailer zu schauen von Sony vor über einem Jahr, denn der Netflix-Trailer, der jetzt vor ein paar Wochen nochmal kam, der ist mit über 3 Minuten und so vielen Szenen aus dem Film sehr, sehr spoilery und gibt dir eigentlich so einen kleinen Twist schon mit, den du im ersten Trailer nicht direkt halt vor die Füße gelegt bekommst.
Ja. So, die harten Fakten habe ich versprochen.
Oh, was kommt jetzt noch?
Naja, wir starten ja mal ganz gerne mit den Ratings. Die kommen ja, glaube ich, jetzt auch direkt mit einer gewissen Erwartungshaltung. Denn
hatten wir im letzten Update auch schon angeteasert.
Ja, der kommt bei den Kritikern ganz gut an, aber er kommt nicht nur bei den Kritikern ganz gut an.
Sondern?
Gemischt beim IMDb nach über 13.000 Bewertungen, eine so sehr, sehr solide 8,0.
Mhm.
Der Metascore davon, also der Kritikerteil bei IMDb 81, also scheinen Kritiker und Zuschauer sich einig zu sein. Und bei Rotten sieht das fast genauso aus. Fast perfekter Score bei den Kritikern, 98%.
98%.
Relativ hoch, ist jetzt nicht Paddington-Niveau, aber gut.
Ja, gut, also.
und die Zuschauer sagen auch, 90% unterstellen ihm, dass er ein hervorragender Film ist. Und ich muss gestehen, nach dem ersten Trailer, mit dem Wissen, dass es vom Studio von Spider-Verse ist, dem wir unterstellt haben, dass er einer der besten im Genre ist, relativ hohe Erwartungshaltung. Dann, wie wir in der letzten Update-Folge gesagt haben, kam bei den Kritikern ganz gut weg, haben wir auch gehört. Also meine Erwartungshaltung war schon hoch.
Ja.
Das ist ja, damit tut sich ja nicht ein Film nicht immer einen Gefallen, muss ich gestehen. So, aber bevor wir da ins Detail gehen, letzter Punkt, weil auch wieder, also ist fast ein sinnloser Punkt, das Budget, über das reden wir ja ganz gerne, ist bei Animationsfilmen ja immer so eine Sache.
Ein bisschen geldgeil sind wir da immer. Der Punkt muss immer noch mitkommen.
Ja, ich finde, bei Animationsfilmen kann der ein bisschen in den Hintergrund rücken, gerade wenn wir wissen, dass es eine Sony-Produktion ist, die von Netflix nur gekauft wurde. Da kannst du mal davon ausgehen, dass wir bestimmt eher Richtung 100 Millionen tendieren. Aber es gibt keine genauen Infos.
Mm.
Wikipedia sagt 50 bis 100 Millionen, wo ich mir denke, ganz ehrlich, das ist eine Spanne, da könnt ihr diese Information auch weglassen.
Wir wissen, glaube ich, nur, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, dass Netflix halt selbst 100 Millionen dafür ausgegeben hat, um das quasi zu kaufen.
Und vermutlich werden sie ja trotzdem irgendeinen Beteiligungsdeal haben von Sony. Wir wissen ja, es gibt ja auch den Exklusivdeal für alles, was zukünftig dann jetzt kommt, die nächsten Jahre mit Sony. Da haben wir auch schon im Update drüber gesprochen. Siehe Uncharted, Spider-Man, you name it.
Yes. Das ist so eine Art Pilotprojekt jetzt gefühlt, oder?
Gefühlt.
Das ist der erste jetzt, der erste exklusive Sony-Film, der auf Netflix veröffentlicht wird.
Ganz genau, ganz genau. Zu guter Letzt, wir können auch eigentlich fast schon direkt in die Review starten, denn die ganzen Beteiligten da hinten dran, die Kreativen, wir haben ja hier ein Regie- und Drehbuch-Duo.
Ja.
Quasi. Das sind relativ unbeschriebene Blätter.
Ja.
Habe ich festgestellt in meiner Recherche.
Das wäre auch meine Einleitung gewesen. Du hast da ja hier wieder bestens quasi dich vorbereitet und reingelesen. Aber es ist tatsächlich so, oder? Ich meine, es gibt hier einen, der die Musik beigesteuert hat, der Mark Mothersbaugh. Der hat schon wenigstens den Score, also den Soundtrack zu ein paar anderen Sony-Filmen abgeliefert, ne, irgendwie.
Zu 6 Sony-Animationsfilmen mittlerweile. Okay. Das ist wahrscheinlich die Kurzwahl ist da schon. Wir brauchen Musik für Animationsfilme. Okay, wir rufen Mark an.
Geht einfach nach unten, der wohnt doch eben unter Geschoss. Ja, okay.
Denn die anderen, die haben irgendwie, sich kennengelernt bei den Gravity Falls Serie, Animationsserie so ein bisschen, ne? Michael Rienda und Jeff Rowe.
Ich wollte gerade sagen, allen voran, jetzt nennen wir mal den Regisseur hier, das kann man ja mal machen, ja. Ne? Michael Rienda.
Ja. Michael Rienda. AKA auch die Stimme vom kleinen Bruder von Aaron.
Ja. Witzig.
Auch der Knaller, finde ich. Auch Jeff Rowe hat eine kleine Nebenrolle, eine Mini-Szene, die er selber eingesprochen hat. Von daher haben sie sich die Cameos auf jeden Fall nicht nehmen lassen. Und wie gesagt, haben dann auch direkt das Drehbuch geschrieben und gesagt, wir machen halt auch direkt die Regie mit.
Ja, bietet sich ja an, ne?
Genau.
Aber man muss ja auch sagen, das haben wir vielleicht ein bisschen bis jetzt unterschlagen, auch dieser Film, Animationsfilm von Sony, produziert von Phil Lord und Chris Miller. Also ein bisschen den Masterminds hinter Spider-Verse, selbst Regie geführt und bei Lego Movie.
Genau, bei den Lego Movies, ja.
Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Ich versuche es extra ruhig auszusprechen. Die haben da schon eine gewisse tendenziöse kreative Ader, möchte ich es mal nennen.
Da ist eine Reputation dahinter.
Oder so.
Ja, muss man einfach sagen. Also da war viel guter Stuff dabei, den du gerade aufgezählt hast.
Auf jeden Fall, denke ich auch. So, und jetzt ist natürlich die Frage, also mir stellt sich die Frage, ist denn das auch guter Stuff, was wir hier mit The Mitchells vor uns liegen haben?
Hast du Thesen aufgestellt?
Nee, komm, das Thesen, Alter, da bin ich doch schon lange raus. Nee, meiner Seite aus, ich meine, wir haben jetzt unseren Pflichtteil getan, wir haben die Synopsis vorgelesen, wir haben alle nochmal mit dem Titel abgeholt, also wirklich auch wieder Bildungsauftrag erfüllt, muss man einfach mal so sagen.
Yes.
Und jetzt habe ich hier so ein paar Pro- und ein paar Kontrapunkte vor mir. Du auch?
Möglich.
Möglich. Wer will denn anfangen?
Na, der immer so charmant fragt.
Ah, okay, das schreibe ich mir aber diesmal wirklich auf. Dann gebe ich dir, glaube ich, das nächste Mal zuerst das Zepter in die Hand. Was hat mir gut gefallen, Alex? Hat sich im ersten Trailer noch ein bisschen zurückgehalten. Im zweiten Trailer, der von Netflix ist, wie gesagt, beide in der Podcast-Beschreibung, hat sich schon mehr angedeutet, ist die Inszenierung. Also auch die Ideen und der eigentliche Stil, den man hier mit dem Film wieder definiert hat. Und du hast gerade eben schon erwähnt, Spider-Man Into the Spider-Verse. Da hat ja auch eine von den Produzentinnen am Anfang schon gesagt, ja, es wird so in die Richtung gehen, stilistisch. Und kann man, glaube ich, so unterschreiben, gerade was den Basisstil angeht. Dieses Cell-Shading kann man es ja nicht sagen, aber es sieht so ein bisschen wie handgezeichnet aus. Ja, es ist
Cell-Shading-Grundlage, aber auf einen, glaube ich, eigenen kreativen Level gehoben, den man mit Spider-Verse einfach neu definiert hat und auf dem wurde jetzt hier, glaube ich, aufgebaut.
Also rein optisch, rein visuell sieht es schon, finde ich, ist mal oder immer noch was Frisches, auch nach Spider-Verse noch. Teilweise haben sie auch so ein Filmgrain drauf, wo ich dachte, das wirkt richtig organisch dadurch. Also es wirkt für mich nicht so wie so ein klatter Animationsfilm, wie man es oft kennt.
Nee, das stimmt. Ich muss tatsächlich sagen, das war für mich so ein wesentlicher Punkt, wo ich Angst davor hatte, dass man sich zu sehr auf diesen unheimlich kreativen neuen Wegen, die Spider-Verse gegangen ist, ausruht. Ja, und das halt einfach hier quasi nochmal macht oder auch versucht zu kopieren, so mit diesem auch Puff-Pow im Zweifel, was man so vielleicht sieht. Aber sie haben es hier geschafft, wirklich was Eigenes zu schaffen, indem sie viel krasser nochmal auch in diese Meme-YouTube-Ecke gegangen sind, die vielleicht auch ältere Semester sogar schon abhängt im Film.
Möglich.
Von daher ist es aus meiner Sicht so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil das ist auf jeden Fall audiovisueller Overkill, den sie da machen, durch diesen kreativen Stil im besten Sinne. Ich könnte mir vorstellen, für einige, dass es ein bisschen viel ist. Auf der anderen Seite muss ich sagen, du merkst, dass sie eine Vision hatten, wie sie das aufziehen wollen. Und die ist halt bis zum Ende halt auch so durchgezogen. Also der Film ist permanent, hat er irgendwie 180 Ruhepuls gefühlt.
Mindestens, ja.
Selbst in ruhigen Momenten.
Und das ist ja, glaube ich, auch immer so ein großer Punkt bei dir, ne? Stilmittel aufgreifen, schön und gut, aber dann auch irgendwie homogen bis zum Schluss durchziehen.
Ja.
Und ein Beispiel, glaube ich, was das ganz gut trifft, ist am Anfang, da gibt es so eine Parallele zu einem YouTube-Video, was es tatsächlich auch gibt mit so einem Affen. Was dann später, yes, recht gegen Ende, also wirklich in der finalen Szene fast eigentlich nochmal aufgegriffen wird.
Full Circle, ja.
Full,
ja,
Circle, genau. Das ist zum Beispiel auch so eine Art, wo man tatsächlich wirklich, also echtes Real-Life-Material einblendet. Es gibt auch ein, zwei Sachen, wo man wirklich echte Menschen sieht auf einem Foto oder durch irgendwelche Videoeinblendungen. Auch den Schritt ist man nochmal,
genau,
wirklich eins weitergegangen.
Auch Tiere, in diese Memes verpflanzt werden, auch echte Fotos teilweise. Ne?
Oder Tiere, das kommt teilweise, ja, mit so Compositing oder kompletten Zwischenschnitten, also so Inserts halt rein. Inserts. Ja. Quasi nochmal so Handlungsstränge, die quasi rückblickend nochmal erzählt werden. Da gibt es zum Beispiel auch so eine Muli-Tour im Film, die eskaliert. Oder ein YouTube Abo, wo man kurz nochmal dran teil wird, wie das entstanden ist oder sowas.
Ja.
Und dann gibt es halt, was man bei Spider-Verse schon angefangen hat, so Comic-Einblendungen, aber noch wirklich nochmal 100, dass wirklich so komplette Collagen entstehen mit Musik untermalt oder wirklich halt teilweise wirklich viel stärker Teile des eigentlichen Bildes, der eigentlichen Szene sind. Und da hat es dann tatsächlich auch wirklich so final nochmal mein Herz gewonnen, als plötzlich so eine Batman-Hommage-Blende kam.
Ja.
Da war ich dann hin und weg und da dachte ich so, okay, es ist halt wirklich nicht nur so ein Stilmittel, was man halt einfach so durchboxt, sondern es hat auch ein gewisses nerdiges Herz noch.
Ja, also aber wie gesagt, also die Frequenz, in der die Sachen halt kommen,
brutal,
diese Wechsel bis dann hin auch wirklich in den Abspann rein, dieser kreative Erguss der Leute dahinter, ja, das das war schon sehr beeindruckend, muss ich gestehen, einfach. Wenn du dir wirklich auch mal überlegst, was da dranhängt an Arbeit. Und ich fand, man konnte halt merken, dass da scheinbar kaum Restriktionen da waren, ne? Dass die wirklich aus allen Rohren voll vom Leder ziehen konnten.
Das fand
kreativ.
Ich noch am beachtlichsten.
Ja.
Und ich glaube, das ist nur dem Erfolg sicherlich von Spider-Verse geschuldet, oder?
Ja, definitiv.
Und Fleischbällchen halt.
Ja, für mich auch der erste Lego-Movie, den fand ich auch überragend und der hat ja auch so ein paar mit diesen Realfilm-Sequenzen mit so ein paar Stilmitteln gebrochen, die etabliert waren, die man kannte von Animationsfilmen. Aber ja, sicherlich war der Payoff durch Spider-Verse, wo man gesagt hat, wir lassen kreativen freien Lauf und es kommt was Neues, wir bringen vielleicht das Medium sogar weiter. Das merkt man hier einfach. Diese DNA ist hier mit drin.
Was mir daneben noch gut gefallen hat, das wird ja selbst auch im Film mal thematisiert, sind so die Sets, in denen man sich bewegt. Also man hat so vor allem in der ersten Hälfte des Films dieses, ich nenne es einfach mal typische quietschbunte Animationsfilm-Look-Set. Dann hat man aber einmal auch so eine Mall, wo es recht düster wird, wo sie auch selbst sagen, hey, das ist wie bei Dawn of the Dead und es hat wirklich so Vibes.
Genau, aber es hat dann auch so ein bisschen diese 80er-Jahre-Vibes, wo ich irgendwie
auch
an Stranger Things denken musste.
Dachte ich auch, gerade in der Mall, richtig. Und zum Schluss wird es auch nochmal richtig, richtig hart futuristisch, wo dann auch der Vater sagt, hey Mensch, das sieht alles aus wie auf einem Journey-Album-Cover zum Beispiel.
Ja, aber auch wieder mit diesem Throwback-Retro-80er-Jahre-Ding.
Ja, mega.
Ne? Es sind ja auch dann die Synthi-Sounds am Start.
Das war richtig gut. Sonst hast du immer diese Mitchell-Family, wo auch gerne mal irgendwie plötzlich so ein bisschen Folk oder so halt so Redneck-Musik kommt, gerade wenn er seinen Move zeigt, wie er da durch die Gänge schaltet. Und am Ende kriegst du genau diese 80s-Vibes, das ist schon richtig gut. Also da hat man sich auch Mühe gegeben, diese Szenen an sich so homogen, was die Stilistiken geht, so zusammenzuhalten. Hat mir gefallen. Noch ein Punkt, der dir gerade so aus deiner,
klar, aus deiner Liste springt. Das Voicecast. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich meine, allen voran, Abby Jacobson war direkt, ich dachte mir die ganze Zeit, die ersten 3 Minuten, woher kennst du denn die Stimme, verdammt nochmal, bis dann halt Disenchantment mir eingefallen ist natürlich, weil sie gefühlt 1:1 gleich spricht. Also da ist jetzt keine Variation, wäre jetzt gemein, aber es ist sofort wieder zu erkennen, nachdem ich davon jetzt dann doch relativ viel gesehen habe von diesem Disenchantment. der Papa, Danny McBride, Eastbound and Down, Mr. Kenny Powers himself. Und das hat mich so persönlich ein bisschen abgeholt, ist diese ganzen Saturday Night Live Leute.
Das war viel.
Die sie dafür herangezogen haben. Ja. Das ist Wahnsinn. Maya Rudolph und dann besonderer Shoutout echt an Fred Armisen und Beck Bennett, die diese beiden defekten Roboter spielen, die aus meiner Sicht die lustigsten Sequenzen definitiv im Film haben. Nicht nur, weil sie so genial in der Synchro rüberbringen, ja, also in dem Voice-Over rüberbringen, sondern weil das halt auch gepaart ist mit einer unheimlichen Situationskomik, wie es animiert ist auch dazu.
Ja, definitiv.
Was in Kombination es einfach auf ein neues Level hebt. Und dann hast du halt aber selbst in so Nebenrollen die perfekte Familie, die sie immer beneiden, ne? Mit ihrer perfekten Tochter.
Die Posies.
Die Posies, gesprochen von Chrissy Teigen und John Legend. Ne? Das Glamour-Paar in Social Media,
was
in den
USA.
Was
du mir erst beibringen musstest. Ja.
Das musste ich dir beibringen, aber das ist halt witzig. Ich meine, also das ist für mich so, da ist dann so eine Metaebene dabei, die das halt besonders, die das noch auf ein neues Level an, das ist lustig, dass ihr die jetzt dafür gecastet habt,
hebt. Und was ja noch fast ein bisschen rausfällt, ist ja Olivia Colman.
100% ja. Oscar-Preisträgerin.
Ja, und Olivia bei den Colman. Letzten Oscars einfach Fade to Black, ne? Und jetzt kriegt sie ja quasi so einen großen Auftritt als, ich nenne es mal einfach mal Computersystem.
Macht auch einen geilen Job, weil da muss ja auch ein bisschen was mitkommen über die Stimme.
Ja,
bei
definitiv.
Ihr mehr noch als, also wenn dir die Mimik fehlt halt, ne?
Mhm.
Deswegen auch, wie gesagt, also Olivia Colman, Fred Armisen, Beck Bennett, wenn dir halt, wenn du nur, wenn überhaupt vielleicht einen Körper hast, mit dem du dich bewegen kannst, aber dir komplett die Mimik und Gestik eigentlich fehlt, weitestgehend, dann da den Humor rüberzubringen, da brauchst du halt einfach Gespür für Timing.
Auch animationstechnisch dachte ich da so, wenn du wirklich nur so ein zweidimensionales Gesicht hast, so aus ganz wenigen Formen, dann musst du ja auch erstmal so viele Emotionen dann rüberbringen. Ist mir auch direkt in den Kopf geschossen, als ich ihren Charakter gesehen habe.
Ja, und die Animation, aber wie du gesagt hast, die schaffen es ja dann, das komplett nochmal, also dieses Paket rund zu machen. Ne? Du hast zwar großartige Voice-Over-Leute, aber durch das, was im Bild auch noch mit rüberkommt, da sind ja teilweise so viele Layer auch an Humor, wo du dranbleiben musst. Du musst dem Dialog folgen, während im Hintergrund irgendwas Lustiges passiert, während die Figuren miteinander interagieren und auch irgendwie noch separat vielleicht was eine lustige Sequenz abläuft. Aber eigentlich willst du dem Dialog noch zuhören. Das ist das, was ich meine, auch wenn ich sage, der feuert halt auf allen Zylindern. Nicht nur, wenn irgendwelche Zusammenschnitte passieren oder wieder irgendeine Fantasie-YouTube-Sequenz abläuft oder so, sondern halt auch die normalen Sequenzen, sage ich mal, sind halt vollgestopft mit Zeug, auf das man irgendwie achten kann. Also
ja. Obwohl der Anfang ja noch, ich sag mal, fast relativ ruhig anfängt, und da geht es für mich so ein bisschen in die Richtung vom Drehbuch, ungewöhnlich viel fängt oder nimmt man sich Zeit, so die Familie an sich so ein bisschen vorzustellen.
Ja, aber, also, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, nee, schieß mal rein hier.
Sie nehmen sich halt relativ viel Zeit, das stimmt schon, aber sie nehmen sich halt Zeit, relativ etablierte Klischees uns nochmal zu erklären.
Ja, das ist fast schon, da gehst du bei mir schon fast auf die Kontraliste, aber nichtsdestotrotz nehmen sie sich relativ viel Zeit, erstmal das ganze Ding zu etablieren, bevor es halt direkt irgendwie von 0 auf 100 geht. Es wird auch dieses Road-Movie-Setting halt etabliert, da bin ich sowieso immer direkt Feuer und Flamme, wenn es um sowas geht.
Ja,
und
ja.
Dann aber auch ganz viele andere Sachen, die jetzt vor allem, wie gesagt, auch in dem Netflix-Trailer eigentlich schon leider vorweggenommen werden. Deshalb, wenn ihr den nicht gesehen habt, dann lasst ihn vielleicht außen vor. Ne, ich sag nur, es gibt eine Szene mit Furbies. Es gibt zum Schluss auch nochmal viele Anekdoten, zum Beispiel Richtung Kill Bill, als die Mutter die Mutter da noch ein bisschen quasi so ihren Glanzmoment bekommt gegen Ende. Oder es gibt fast schon im Film dann dieses legendäre Dog-Pig, also Hund- oder Schwein-Problem, was dann vor allem den finalen Akt nochmal komplett ausfüllt, wo ich einfach dachte,
hast du meinen
gemacht.
finalen Pro-Punkt hier von der Liste genommen? Für alle, die sich gewundert haben, gibt es einen super abgefahrenen, ich weiß nicht, ob ich cute sagen möchte, Sidekick. Mir ist das wichtig, ich kann euch sagen, Jack.
Du meinst Munchie.
Könnte abhaken.
Ja. Ja, der Hund, kennt man ja auch schon aus den ersten Trailern.
Ja, und kriegt seine Momente auf jeden Fall.
Und kriegt seine Momente, genau. Ansonsten, um bei mir die die Pro-Liste noch schnell rund zu machen. Soundtrack, wir haben es gerade eben schon angerissen. Fast 1:1 die Stichpunkte vom letzten Film, Shadow in the Cloud. Auch hier extrem starke 80er-Jahre-Sounds, vor allem zum Ende hin immer mehr. Hat mich dann mit dem Setting, von dem Journey-Setting, so ein bisschen auch an Tron irgendwie erinnert. Also gerade was die Farben, was so die visuelle Wucht anging, wo sie dann auch sind innerhalb ich nenne es mal dieses Computersystems. Drein pulsierend und unterstreicht die übertreten Szenen, hat es ganz gut getroffen. Und als das natürlich wieder aufgebrochen wird durch Maya Hi und ein bisschen Rihanna-Songs, ja. Da muss dann selber irgendwie jeder für sich entscheiden, ob er das gut findet oder ob es einfach nochmal so eine halb-cringy Retro-Welle ist.
Ja. Tatsächlich, wenn du dir die Reviews mal so ein bisschen gegenliest, gibt's Leute, die das tatsächlich dann abgehangen hat, final. Aber ich muss sagen, wenn du dich auf diesen Ritt einlässt und es ist ja nun mal ein grell buntes Spektakel, dann wundert es mich tatsächlich nicht, dass sie entsprechend auch für solche Songs entschieden haben.
So, ja, dann hätte ich hier noch so eine Kontra-Gegend auf meiner
ja,
Liste.
Ja, wobei
da lasse ich
sagen
dir jetzt
muss,
den Vortritt.
Gerne, wobei, genau, also ich würde gerne über das Drehbuch noch ein bisschen mehr sprechen, weil das ist nicht nur Contra aus meiner Sicht. Mhm. Also da ist Licht und Schatten dabei, finde ich. Also du hast diese stereotypen Rollen letzten Endes, dass der Vater die Welt der Tochter nicht mehr versteht, dass die Tochter das Gefühl hat, der Vater interessiert sich auch einfach gar nicht dafür. Das sind jetzt alles keine neuen Elemente. Ich finde, der Bruder, der hat zwar auch dann da so seine eigene kleine Szene, wie auch die Mutter, hast du ja gerade schon angekündigt, aber die sind so ein bisschen, die rücken schon ein bisschen in den Hintergrund. Es geht schon
in erster
Linie um den Konflikt zwischen Vater und Tochter. Mhm. Tochter geht halt, möchte demnächst auf die Uni und ne, eigentlich so schnell wie möglich weg. Und es ist halt jetzt mit diesem Roadtrip, den du in deiner Synopsis nochmal erwähnt hast, die letzte Chance, ne, nochmal irgendwie zu connecten oder ein bisschen was zu kitten.
Ich habe gerade virtuell meinen Hut gezogen als Dankeschön.
Und so klischeehaft, wie das letzten Endes ein bisschen ist, ne, dieses Setup eigentlich, so charmant, finde ich, haben sie das dann aber trotz allem irgendwie wieder zusammengeführt bekommen. Ne? Ich sag nur, dieses kleine Memento vom Papa, wo du dann noch ein bisschen Kontext kriegst, wo ich dann doch da saß und dachte, ihr verdammten Drehbuchschreiber, jetzt habt ihr mich doch noch mal dran gekriegt, da muss ich mir eine halbe Träne doch noch wegdrücken hier. Mhm. Aber auf der anderen Seite muss ich gestehen, haben sie trotzdem der Figur des Vaters nicht so richtig den Gefallen getan, weil der kommt für mich schon die ersten 10, 15 Minuten komplett als Antagonist rüber. Mhm. Und mir fehlt da auch weitestgehend die Einsicht und dass er halt bemüht war, als irgendwie die Tochter noch so klein war, dass sie sich selber nicht mehr daran erinnern kann, ja. Das ändert doch aber nichts daran, dass, also, wann hat denn sein Bemühen aufgehört, weißt du?
Dieses Kontakt verlieren, meinst du auch generell?
Ja, ja. Für mich fehlte lange Zeit die intrinsische Motivation, das zu ändern.
Ah, ich hatte schon das Gespür, dass es jetzt kommt, ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Kannst du das nachvollziehen? Oder?
Doch, also dieses Setup war für mich halt natürlich auch nicht sonderlich innovativ. Also die Grundgeschichte an sich, die Basis, die man hier hat. Ich habe mich auch mega, wie gesagt, eben an Fleischbällchen erinnert gefühlt, mit so einer Mischung aus Baymax. Also auch diese Zusammenkunft vielleicht aus beiden Geschichten. Ne? Also waren für mich viele Parallelen oder Ähnlichkeiten. Ist ja aber auch nicht so schlimm. Man hat es trotzdem natürlich relativ knuffig umgesetzt, aber klar, wenn man jetzt ins Detail geht, wie haben sie sich auseinandergelebt, das war für mich nicht ganz, ganz nachvollziehbar. Ja? Speziell auch dieses, wie du gerade gesagt hast, dieses Memento, also dieses kleine, Erinnerungsstück. Wie nennt man es denn? Ja. Ich finde auch gerade kein anderes Wort. Da muss ich doch mich schon mal immer gefragt haben, wenn mir das jemand gibt oder schenkt, dann will ich doch mal irgendwo wissen, wo das herkommt, oder? Das bleibt doch nicht auf 20 Jahre unbegründet. Aber ja, da habe ich auch nicht so richtig verstanden, wo diese Entfremdung eigentlich herkommt, letzten Endes.
Ich meine, die Entscheidung letzten Endes zu sagen, wir bauen auf, wie du es gesagt hast, vielleicht Elemente, die man kennt und sagen einfach, wir machen die Basis nicht zu kompliziert, wir machen die Basis nahbar, sodass quasi die Leute auf jeden Fall direkt quasi connecten können, du nicht ewig kompliziert
connecten kannst,
um dann halt wirklich audiovisuell halt vom Leder zu ziehen und halt diese Figuren, die wir halt nahbar gemacht haben, in total abgefahrene Situationen zu schmeißen und abgefahrene Setpieces, Actionsequenzen, all das halt. Von daher kann ich sogar verstehen. Und deswegen ist für mich das Drehbuch so ein bisschen, wie ich schon gesagt habe, so ein, es hält sich die Waage. Also es ist nicht nur schlecht, es ist halt nicht nur gut, es ist irgendwo dazwischen. Es ist zweckmäßig.
Es wankt ein wenig, oder? Denn, wie gesagt, die Charaktere sind dann doch zu einem gewissen Teil einfach zu stark überzeichnet, dass ich oft dann auch so einfach das Gefühl hatte, da ist schon die Tendenz zur Karikatur fast eigentlich da, ne?
Vom Definitiv,
Vater, der eigentlich so ein Holzfäller-Typ ist, oder die Mutter, die halt immer pink gekleidet eigentlich sich lieber aus allem raushält oder so. Und dadurch wird für mich auch so ein bisschen die emotionale Tiefe der eigentlichen Beziehungen und Charaktere an sich so, untergraben.
Ja, und dann kann ich folgen,
das Ganze dann noch, wenn man das dann in so eine Über-Sci-Fi-Roboter wollen die Welt erobern Story reinpackt, dann kann das schon ein bisschen an Gewichtung verlieren. Und das ist für mich eigentlich so, das sind so für mich eigentlich die Schwächen im Drehbuch. Dass ich da mal hatte, so, wenn es jetzt noch weitergeht und jetzt statt mal 100 jetzt noch mal 101 geht, ne? Vom Tempo und von der farblichen Übersättigung in allen Bereichen, dann kriege ich, glaube ich, irgendwann meine Probleme.
Ja, weil im Zweifel dann die, wie du gesagt hast, die audiovisuelle Übersättigung einfach absolut so sehr überstrahlt, dass von der, ich sag mal, vielleicht auch emotionalen, persönlichen Message, die du irgendwie rüberbringen möchtest, auch gefühlt einfach nichts mehr übrig bleibt.
Ich schmeiß es mal rein, es ist wieder ein bisschen so Style over Substance.
Ja, absolut, aber um das ein bisschen in ein Verhältnis zu bringen, das klingt jetzt nämlich relativ streng. Ich finde, das ist hier schon durchaus dann Meckern auf hohem Niveau. Sagst du auch gerne immer mal selber von dir. Finde ich, ist eine absolute Kritik. Aber ich finde, um die Waage wieder zu bemühen, es funktioniert für mich noch im Film. Gerade
so. Ja, sage ich ja. Es wankt und es kippelt also, so ein bisschen. Genau. Und wären sie noch weitergegangen, dachte ich so, aber es passt noch. Es passt noch, ja.
Da kann ich folgen. Ich hatte es nochmal aufgeschrieben übrigens, nur mal so interessehalber.
Oh, Fun Fact.
Wir hatten ja gesagt, die ganzen, die Regisseure, die Drehbuchautoren, selbst die Art Direction und auch hier Greg Levitin, der Schnitt gemacht hat, die haben ja alle einen super Job gemacht, aber es sind ja unbeschriebene Blätter, ne? Und von daher muss man ja sagen, ist es so ein bisschen in so einer Zusammenstellung vielleicht ein bisschen auch ein Erstlingswerk?
Ja.
Von diesem ganzen Kreativteam. Und dafür muss man ja sagen, da hatten wir schon andere Streifen hier, denen wir quasi mehr Zugeständnisse gemacht haben, so mit diesem Hinweis, der erste Film, mal gucken, was da noch so kommt.
Ja, das stimmt.
Und man muss halt einfach nochmal relativ hoch anrechnen, dass Sony halt gesagt hat, wir lassen euch das halt irgendwie machen. Wir haben keine Ahnung, was ihr damit, ich sag jetzt einfach mal mit 100 Millionen macht, ob ihr die in den Sand setzt. Wir wissen, dass wir wahrscheinlich einen guten Score kriegen. Aber dazwischen.
Vielleicht ging da ja auch ein bisschen Geld rein.
Schauen wir mal. Ja, möglich. aber wie gesagt, also.
Ja, und Chris Miller und Phil Lord, glaube ich, ist ja auch ein Riesending, glaube ich, die das halt schon mitgetragen haben.
Wenn die so ein bisschen, wenn du die so als Mentoren in der Produktion, in der Producer-Rolle mit dabei
ich
hast.
Ich denke schon.
Denke auch, ja. Guter Hinweis. Du denkst, das war dann der Grund, dass Sony dieses, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Risiko eingegangen ist.
Ja, was Kathleen Kennedy sich nicht unbedingt getraut hat, da hat Sony gesagt, gute Erfahrung, macht mal mit. Nicht alles auf einmal ausgeben, aber macht mal.
Ja.
Es sind ja fast 2 Stunden. Muss man ja auch noch mal dazu
sagen.
Ja,
was für einen Animationsfilm eher ungewöhnlich ist, ne? Häufigerweise pendeln die sich ja so immer bei 1,5 ein. Du willst ja die kleineren, die jüngeren Zuschauer, die Kinder auch nicht abhängen von der Aufmerksamkeit her.
Hattest du das Gefühl, dass er Länge hatte, dass er sich gezogen hat?
Nee, gar nicht. Tatsächlich.
Schon, oder? Er flutscht trotzdem irgendwie durch. Trotzdem Stunde das Setup irgendwie etablieren und trotzdem wirkst relativ homogen von der Laufzeit.
Absolut. Man muss aber natürlich auch dazu sagen, es gab natürlich auch diesen Faktor, glaube ich, eher weniger zu sagen, wir müssen 90 Minuten schaffen, weil wir wollen das jüngere Publikum abhängen, beziehungsweise andersrum, wäre eine Frage von meiner Seite. Hast du das Gefühl, da ist ein Layer dabei, der für Kinder funktioniert? Geht so, ne?
Geht so. Ich glaube auch, ja. Du hast den knuffigen Sidekick, aber wie gesagt, das Erzähltempo, die Metaebene, die Verweise auf Memes, aktuelle Sachen auch ein bisschen generell, das ist schon hart. Also wenn dann
also
ist
das
es nur
kannst
der
du jetzt
rein...
nicht einen Sechsjährigen gucken lassen, der wird das jetzt nicht alles mitschneiden. Nee, das scheint nicht die Zielgruppe zu sein.
Man kann ja auch hier nochmal ansprechen, Netflix blendet extra den Hinweis ein, ich glaube, es ist stroboskopische Effekte, Achtung für die, die lichtempfindlich sind, nicht wenn man da plötzlich epileptisch zusammenbricht. Und das fand ich, glaube ich, auch nicht unangebracht bei diesem Film, weil das ist schon bunt, um es mal vorsichtig zu sagen.
Ja, also das war schon, also ich weiß nicht, ob ich einfach zu alt geworden bin oder ob Streifen früher nicht so flashy waren, aber ich war schon, also viel mehr, wie du hast vorhin gesagt, mit diesem 101% davon wären vielleicht schon zu viel gewesen.
Ja.
Das war so ein Ritt auf der Rasierklinge dafür, dass ich sage, ich finde es gerade hier alles noch relativ geil.
Ja.
Aber würde ja noch mehr passieren, dann wäre ich, glaube ich, an der Reizüberflutung hier relativ. Dann liege ich irgendwann in der Ecke mit Schaum vorm Mund.
Ich werde nicht müde, das zu sagen, aber das war ja auch schon bei Fleischbällchen so, dass du gesagt hast, das ist überdreht, das ist snappy, das ist weird abgefahren, mega hohes Tempo, auch Lego-Movie jetzt zum Beispiel.
Ja.
Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen die Evolution daraus. Und ich sage. Mhm. Cool, weil man sich gesteigert hat, aber gleichzeitig habe ich ein bisschen Angst.
Aber Vorsicht.
Was kommt als nächstes? Was kommt als nächstes?
Ja, ist tatsächlich ein interessanter Trend. Keine Ahnung, ob wir dann ja noch mit irgendwie, weiß ich nicht, in 10 Jahren dastehen und sagen, was die Jugend da macht, ich
verstehe nicht.
Voll abgehängt, ich bin voraus, keine Ahnung.
Und kann das
wie
auch
ist das mit
10-Minuten-Schnäppchen gucken?
Genau, und was sind überhaupt diese Subscriber, um die es da geht?
Ja. Ah, kriegen wir das Ganze jetzt irgendwie noch in ein Fazit gepackt, Alex, oder hast du noch was?
Ich habe tatsächlich nichts mehr auszusetzen. Wir haben ich nenne es mal in Anführungszeichen Pseudo-Negativpunkte, glaube ich, angemessen diskutiert.
Ja.
Und ansonsten bleiben nur Pros. Und von daher wäre das, glaube ich, auch so ein bisschen meine Zusammenfassung. Also ich hatte es ja eigentlich schon...
Nicht.
Das kommt am Ende.
Okay,
ich habe es eingangs schon gesagt. Ne? Die Erwartungshaltung war schon relativ hoch bei mir. Einfach, weil Spider-Verse für mich der Benchmark ist.
Hatten wir ja auch eine Review, möchte ich ja noch mal kurz anmerken.
Absolut, ja. Sehr guter Hinweis an der Stelle. Vielen Dank. Aber die haben es hier geschafft, ja, visuellen Stil mitzunehmen, aber sich eigen zu machen und eigentlich dadurch was Neues zu schaffen. Ein neues stilistisches Mittel sich zunutze gemacht, da mit diesen Memes, YouTube, nächste Generation einfach an sozialen Medien da ein bisschen mit einzubinden, versuchen eine persönliche Familiengeschichte zu erzählen, die so ein bisschen von der eigenen übersättigten Handlung und Inszenierweise ein bisschen überschattet wird, aber unterm Strich trotzdem 2 Stunden allerbeste Unterhaltung bietet. Also meine sehr hohen Erwartungen wurden sogar streckenweise noch übertroffen. Das gepaart mit einem saugeilen Voicecast. Ich muss nochmal, hatte ich angemessen erwähnt, wie gut Fred Armisen und Beck Bennett sind als diese beiden defekten Roboter.
Bin mir nicht sicher, vielleicht hast du es erwähnt.
Ich bräuchte noch ein eigenes Spin-off und vielleicht schaffen sie es ja irgendwie in die 3. Staffel von Love, Death and Robots. Netflix, make it happen.
Oh, stimmt, da gab es ja schon was Ähnliches in der ersten Staffel.
Da gab es schon was Ähnliches, deswegen. Nee, aber wie gesagt, bis in die Nebenrollen, cooles Voice-Over, die das hier super sympathisch rüberbringen und auch nicht untergehen, wenn es auf der Leinwand grell wird, genauso stark das Voice-Over hier an der Stelle und von daher eine extrem runde Nummer, was mich dazu bringt, dass ich ja eine absolute Empfehlung hier aussprechen kann an der Stelle und mir auch sicher bin, ich werde die Frage dir gar nicht stellen, dass wir hier auf jeden Fall bestimmt einen zweiten Teil serviert bekommen.
Ha. Das ist ja mal wieder weit aus dem Fenster gelehnt.
Kann ich dich fragen, ob man das braucht? Das wäre nochmal eine separate Diskussion, aber ich bin mir sicher, dass es einen geben wird, weil ich glaube, dass dass das ein guter Deal war, den Netflix und als auch Sony hier gemacht haben. Und ich bin eigentlich fast geneigt, dadurch halt zu sagen, 5 Sterne, volle Punktzahl.
Oh,
was soll der Geiz?
Da zieht er ja direkt durch, ja.
Ich muss sagen, ich fand's geil und der wird auf jeden Fall noch ein paar Mal laufen.
Ja.
Ich habe da mega viel Spaß gehabt und ich freue mich eigentlich schon beim nächsten Ritt noch die ganzen Sachen zu entdecken, die jetzt, wo die Scheuklappen weg sind und ich nicht mehr versuche, mich auf der Kernhandlung zu fokussieren, jetzt mitbekommen kann.
Ja. Ich versuche es nochmal kurz zusammenzufassen.
Versuch's mal.
The Mitchells vs. The Machines, wie gesagt, ist eine überbunte, stark überdrehte Animationskomödie, ganz im Sinne von, ich nenne es mal Fleischbällchen 2.0. Ähnlich wie bei Spider-Man Into the Spider-Verse wird wieder beeindruckender visueller Stil etabliert, der sich schon deutlich vom Einheitsbrei aktuell noch abhebt. Ergänzt wird die Optik durch irrwitzig viele Einfälle, viele optische Gags und einen starken, aber subtilen Soundtrack. Der hat es bei mir echt noch ein bisschen gepusht. Dennoch wirkt die audiovisuelle Präsentation zum Teil halt echt wie eine Reizüberflutung, welche die Charaktere und deren zwischenmenschliche Beziehung, ich habe es vorhin schon gesagt, schon in den Hintergrund drängt und fast auch beinahe zu erschlagen droht. Und das, ich nenne es mal das narrative Gleichgewicht, der ohnehin schon eher weniger innovativen Grundgeschichte ist da ja oft am Kippeln. Ich habe es gesagt, ne, auch ein bisschen am Wanken. Und dadurch büßt es ein bisschen an Charme ein. Und ich habe mich wirklich schwer getan mit der Bewertung. Oder tue mich immer noch schwer. Ich habe gestern Abend extra den Film nochmal durchgeskippt und dachte so, na, war es jetzt irgendwie und gewürdig. Und heute bist du eher der Good Cop.
Yes.
Deshalb würde ich sagen, ich bin gespannt, was noch kommt und spiele heute mal den Bad Cop und ich weiß nicht, aber ich glaube, ich gebe 4 Sterne.
Was heißt denn Bad Cop? War es jetzt am Schwanken zwischen 4 und 5 oder zwischen 3 und 4?
Nee, 4 und 5. 4 und 5,
okay. Ich bin ja immer transparent sind.
Ich bin ja auch so eher so ein Typ, ich gebe eher noch was besser im Zweifelsfalle und heute bin ich der Bad Cop und gebe eher das Schlechtere. Was
du, ich war auch am Schwanken, weil wie du gesagt hast, also ein Ticken überdrehter und ich wäre auch raus gewesen irgendwann, weil ich gesagt hätte, boah, jetzt ist irgendwann gut, ich brauche mal Luft zum Durchatmen kurz. Aber er hat es halt gerade so noch hinbekommen. Vielleicht war es auch gut, dass man ihn zu Hause gesehen hat. Vielleicht wäre er auf der großen Leinwand doch erschlagender noch gewesen.
Ja, stimmt.
Aber für mich hat es mit dem Kibbeln gerade so noch hingehauen. Ja. Also wir haben uns noch nicht den Hinterkopf angeschlagen.
Von daher kommen wir doch Sterne hier bei einer geraden 4,5 raus.
Das ist schon überdurchschnittlich gut bewertet an der Stelle. Aber da pegeln wir uns ja dann irgendwo zwischen IMDb und dem fast perfekten Rotten Score ein.
Ja.
Mit 4,5 von 5.
Und ich meine, wenn wir es nochmal so formulieren, wie du es vorhin schon angedeutet hast, als Erstlingswerk von diesem kreativen Team, ne?
Ja.
Dann können wir doch auch hier wieder zum Schluss sagen, können wir doch gespannt sein, was da noch kommt.
Ein zweiter Teil. Achso, ja, ich meine, ganz generell meinst du, ja, definitiv auch das, ja. Nee, völlig richtig, ja, auf jeden Fall. Bin sehr gespannt. Die sind ja schon eine Weile im Business, aber das ist ein super Aushängeschild hier, eine großartige Visitenkarte, die sie abgegeben haben, glaube ich.
Erstmal wird der Monchi Spin-off-Kurzfilm noch folgen, gehe ich stark davon aus.
Ich habe gesagt, was ich als Spin-off brauche.
Wir werden sehen. Ja. Wetten können alle abschließen, die uns gerade zuhören. Ich empfehle da immer die sozialen Medien zum Beispiel.
Ja.
Instagram, Twitter und oder Facebook. Und Alex sagt immer so gut unseren Namen. Der da lautet
NSRT Podcast.
Benutzt doch gerne unseren Hashtag, um eure Wetten abzuschließen. Der da lautet.
Das ist NSRT Podcast.
Ja, ist eigentlich wirklich eine interessante Frage. Ne? Munchi oder das Roboter-Spin-Off, schreibt es gerne auch als iTunes-Bewertung hin. Wie gesagt, wir haben die Regel nicht gemacht, aber ihr müsst dann bei iTunes 5 Sterne geben, dann könnt ihr Text schreiben, schreibt es da schon rein und wir sind gespannt auf euer Feedback.
Ich verstehe nicht, warum da jetzt gerade, hast du gerade gesagt, oder?
Die Meinung, nicht was tatsächlich kommt und das, was wir wahrscheinlich brauchen, sondern was vielleicht der eine oder die andere Zuhörerin vielleicht.
Das richtige Füllwort an der Stelle wäre und.
Zum Beispiel. Aber ich will ja hier niemanden vorher schon beeinflussen. Ich will ja die reale Meinung von der Straße haben, weißt du?
Verstehe.
Ah, aufregend war's.
Nehmt Kontakt auf und ich habe zu danken fürs Zuhören, wie auch dir, Ronny.
Fürs Sprechen, Alex.
Ja, und die Synopsis, die hervorragende. Für die Thesen kann ich mich ja nicht mehr bedanken. Das ist ja jetzt hier vom Tisch. Jetzt gibt's nur noch Pro und Kontras bei dir.
Ja, jetzt gibt's nur noch richtig coole Synopsen, ja.
Genau, und ja, nächste Woche haben wir wieder eine Update-Folge und ich könnte mir vorstellen, dass wir nochmal kurz wahrscheinlich sogar auch über The Mitchells und The Machines wahrscheinlich irgendwie zwangsläufig nochmal sprechen werden. Ne?
Spoiler, einfach um die, kann ich gerade nicht folgen.
Ach so, nee, wegen dem Titel Tohuwabohu vielleicht nochmal.
Ach so, um die nochmal abzuholen, die unsere Review nicht gehört haben. Wer wird
ein bisschen
auf
Nummer sicher gehen.
Erreichen.
Fair enough. Nee, vielen Dank auf jeden Fall. Nächste Woche wieder wie gewohnt.
Die Musik läuft schon.
Genau, danke, bleibt gesund.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Bis dahin. This conversation can serve no purpose anymore.